Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Bei mir speziell war es nun so, dass der Urologe sagte, für Ihren Fall sage die Richtlinien eine Bestrahlung gegen Prostatakrebs. Suchen Sie einen Strahlentherapeuten auf und dann geht's los und dann sehen Sie alles Weitere.
Eine Krebsdiagnose ist erstmal ein Schock, aber viel Zeit zum Nachdenken bleibt dann meist nicht, weil die Behandlung möglichst schnell losgehen soll. Neben einer Operation, einer Chemo- oder Immuntherapie ist eine Bestrahlung die häufigste Behandlungsform. Dabei wird der Tumor mit energiereicher Strahlung beschossen, um die Krebszellen zu schädigen und zum Absterben zu bringen. Die Strahlung kann aber auch gesundes Gewebe schädigen. Deshalb haben viele Betroffene Angst vor Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen. Mit einem genauen Behandlungsplan und dank technischer Fortschritte gelingt es aber immer gezielter, den Tumor zu treffen und das umliegende gesunde Gewebe zu schonen. Wir wollen heute darüber sprechen, was bei einer Bestrahlung genau passiert, wie sie abläuft und wie sich das Risiko für Nebenwirkungen senken lässt. Strahlentherapie gegen Krebs, das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und als Experte zum Schwerpunktthema Strahlentherapie ist Professor Dirk Vordermark bei mir im Studio. Er ist Direktor der Universitätsklinik für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Halle und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie. Guten Tag, Herr Professor Vordermark.
Ja, guten Morgen, Frau Schmude.
Guten Morgen, schön, dass Sie hier sind. Die Strahlentherapie ist eine der wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten für eine Krebserkrankung. In welchen Fällen ist denn so eine Bestrahlung sinnvoll oder angezeigt?
Ja, Sie haben schon angesprochen, die Strahlentherapie ist ja eigentlich eine der Haupttherapiearten, die überhaupt eingesetzt werden bei Krebserkrankungen. Wir sprechen oft von den drei Säulen der Therapie, Operation, Medikamente und Strahlentherapie. Und bei welchem Patienten und bei welcher Erkrankung die Strahlentherapie ins Spiel kommt, ist natürlich sehr differenziert zu betrachten. Ich würde mal sagen, als Haupteinsatzgebiete sehen wir einerseits bei verschiedenen Krebserkrankungen die Strahlentherapie als Alternative zu einer OP, da wäre zum Beispiel der Prostatakrebs zu nennen, oder die Strahlentherapie als Element in einer Reihe von mehreren Therapieschritten, zum Beispiel beim Enddarmkrebs, beim Brustkrebs. Und Sie merken, ich habe schon gerade einige der häufigsten Krebsarten in Deutschland angesprochen und man könnte eigentlich sagen, bei allen Krebsarten von Kopf bis Fuß spielt die Strahlentherapie eine gewisse Rolle in einer dieser Optionen, die ich gerade gesagt habe.
Jetzt lernen die meisten von uns ja schon früh im Leben, dass Strahlung schädlich ist, wenn wir zum Beispiel an Röntgenstrahlung denken. Bei einer Strahlentherapie wird aber genau dieser zellschädigende Effekt medizinisch genutzt. Wie funktioniert das genau?
Ja, die Strahlentherapie gibt es ja schon sehr lange. Die Röntgenstrahlung wurde 1895 erfunden. Und schon zwei Jahre später wurde die erste Therapie mit Röntgenstrahlen durchgeführt. Und das heißt, wir haben schon sehr viele Jahrzehnte Erfahrungen mit der therapeutischen Anwendung sammeln können. Es ist richtig, dass man weder diagnostische Strahlenanwendung noch eine Therapie ohne einen medizinischen Grund durchführen sollte. Aber bei der Tumorstrahlentherapie, und davon reden wir ja heute hauptsächlich, geht es darum, entweder zum Beispiel nach einer OP noch vorhandene wenige Tumorzellen abzutöten und damit das Rückfallrisiko abzusenken oder als Hauptbehandlung, sagen wir zum Beispiel beim Prostatakrebs oder vielleicht auch bei einer Krebserkrankung im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich, als Alternative zur OP den gesamten Tumor so zu behandeln, dass letztlich alle Krebszellen abgetötet werden. Denn nur dann können wir das Ziel der Heilung für den Patienten erreichen.
Und wie genau funktioniert das mit Strahlung? Also durch die Strahlung wird Energie ins Gewebe gebracht. Und was macht das mit den Krebszellen?
Der Hauptangriffspunkt ist die Erbinformation der Zellen, die sogenannte DNA. Die DNA wird durch die Strahlung geschädigt. Sie wird auch durch andere Arten von Strahlung, zum Beispiel UV-Strahlung, geschädigt. Und unsere Zellen, alle Zellen im Körper, haben sehr gute Systeme, jegliche Schäden an der DNA zu reparieren. Eines der Hauptprinzipien der Strahlentherapie ist, dass die Krebszellen eine etwas schlechtere Möglichkeit haben, die DNA-Schäden zu reparieren, die durch die Strahlung ausgelöst werden im Vergleich zu den gesunden Zellen. Das heißt, im Idealfall habe ich zwar zunächst theoretisch an den gesunden Zellen und an den Krebszellen gewisse Reaktionen. Aber die normalen Zellen können sich besser davon erholen und die Krebszellen nicht.
Die Strahlung kann man weder sehen noch hören. Spürt man die bei einer Behandlung? Wird da Wärme erzeugt?
Nein, also diese Frage taucht häufig auf, wenn wir die Patienten aufklären vor einer Bestrahlungstherapie. Und ich sage immer den Patientinnen und Patienten im ganz normalen Aufklärungsgespräch, wenn sie bei uns auf dem Tisch liegen und die Strahlung angeschaltet wird, merken sie nichts. Es tut nicht weh, es wird nicht warm. Trotzdem, aber das ist dann vielleicht eine andere Frage, können durch das Gesamtpaket einer Bestrahlungsserie, es ist ja meistens eine Behandlungsserie über viele Sitzungen, können natürlich Nebenwirkungen und Spätfolgen entstehen, über die wir auch aufklären müssen.
Welche Nebenwirkungen und Spätfolgen sind das?
Das hängt ab von dem Gebiet des Körpers, in dem die Strahlentherapie durchgeführt wird. Es gibt einige Arten von Nebenwirkungen, die treten relativ häufig auf. Ich fange in einem Aufklärungsgespräch meistens an mit dem Thema Müdigkeit und Fatigue. Fatigue ist so ein Fachbegriff für diese Abgeschlagenheit oder Müdigkeit, die auch bei anderen Formen der Krebsbehandlung, zum Beispiel bei der Chemotherapie, auch auftreten. Und das ist einfach sehr typisch, das wissen wir auch aus vielen Studien, dass an den Tagen, wo eine Bestrahlung durchgeführt wird, die Patienten etwas mehr Ruhebedarf haben. Viele fahren ja ambulant mit dem Taxi hin und her und ich höre oft, auf der Rückfahrt im Taxi schlafe ich immer ein und wenn ich wieder zu Hause bin, bin ich wieder munter. Das wäre so eine übergreifende Nebenwirkung, die häufig auftritt. Ansonsten auch ein häufiges Thema, die Hautreaktionen, da wo die Strahlung in den Körper reinkommt, wird auch etwas Strahlendosis an der Haut abgegeben. Allerdings, man wird nicht, früher hat man gesagt, man wird verbrannt in der Strahlentherapie. Das war aus der Ära der sogenannten Kobaltstrahlung, wo leider an der Hautoberfläche eine sehr hohe Dosis abgegeben werden musste, um überhaupt in der Tiefe noch eine nennenswerte Dosis zu erreichen. Die heutigen Strahlenarten haben hauptsächlich eine Wirkung in der Tiefe, sodass die Haut relativ gut geschont wird.
Das heißt, es ist jeweils eine Abwägung zwischen dem Nutzen der Strahlentherapie und den möglichen Nebenwirkungen und Risiken.
Also das in jedem Fall, wobei bei den üblichen Indikationen, also bei den Einsatzgebieten der Strahlentherapie, wir nicht in jedem Fall eine Einzelfallabwägung treffen müssen, da doch der Nutzen und die überschaubaren Nebenwirkungen meistens relativ klar sind. Also sagen wir, wenn ich etwas Müdigkeit und etwas Hautrötung als vorübergehende Nebenwirkung mitnehme und dadurch aber mein Risiko für einen Rückfall sehr stark absenke, müssen wir trotzdem natürlich darüber aufklären, aber dann wäre das üblicherweise eine sinnvolle Indikation. Es gibt aber auch Fälle, wo man individueller eine Abwägung treffen muss, weil vielleicht ein Tumor an einer sehr ungünstigen Stelle liegt, eine hohe Dosis aufgrund der Tumorart benötigt und direkt daneben zum Beispiel der Sehnerv liegt und man dann auch mal einen Patienten darüber aufklären muss, wenn ich diesen Tumor jetzt optimal behandle, ist es zu erwarten, dass über die Jahre der Sehnerv seine Funktion verlieren wird und das Auge erblinden wird. Das hört sich jetzt radikal an, aber ist natürlich wichtig, sowas auch mit dem Patienten und mit der Patientin zu besprechen, denn die Entscheidung treffen ja nicht wir als Behandelnde, sondern wir beraten und empfehlen und die Entscheidung müssen die Patienten selbst treffen.
Wir wollen jetzt nochmal einen etwas genaueren Eindruck davon bekommen, wie so eine Bestrahlung abläuft. Mein Kollege Martin Winkelheide hat deshalb Walter Kogel, den wir auch am Anfang der Sendung schon mal kurz gehört haben, bei einer Bestrahlung an der Universitätsklinik Köln begleitet, um uns diesen Eindruck zu vermitteln.
Mein Name ist Walter Kogel, 82 Jahre alt.
Sie bekommen hier eine Bestrahlung auch. Seit wann läuft das so?
Das läuft seit etwa 2 Wochen so, eine Bestrahlung gegen Prostatakrebs. Insgesamt sind 35 Bestrahlungen vorgesehen.
Wir sind jetzt in den Keller gegangen zu unseren sogenannten Strahlenbunkern, so heißen die. Das sind einfach Räume, in denen sich die Linearbeschleuniger, also die Bestrahlungsgeräte, befinden. Ich bin Hendrik Dapper, ich bin der leitende Oberarzt hier in der Radioonkologie und Strahlentherapie und Cyberknife-Zentrum am UK Köln. So, gehen wir einmal rein. Dann bewegen wir uns zum Bestrahlungstisch. Den hat hier die Frau Wendland netterweise schon vorbereitet. Sie sehen hier verschiedene Lagerungshilfen.
Und eine Decke.
Und eine Decke, genau. Also es sollte schon ein bisschen bequem sein.
Und dann habe ich mich hier angemeldet und nach einer etwas längeren Wartezeit habe ich denn hier auch Termin bekommen.
Er kriegt noch was in die Hände, dass er sozusagen immer wieder die gleiche Armhalterung hat, weil das Gerät wird ja gleich seitlich um ihn rum rotieren und da sollen die Arme nicht
nicht im Bestrahlungsfeld liegen.
Wir sollten noch was zu dem Gerät sagen.
In diesem Gehäuse, das sieht so aus wie ein großer Donut. Dieser große Donut, der beherbergt einmal die Bestrahlungseinheit, also den Kollimator, und auf der anderen Seite das Cone-Beam-CT nennen wir das, was integriert ist. Das heißt, wir können vor jeder Bestrahlung innerhalb von 6 Sekunden ein CT machen, wo wir schon mal sehen, ob der Patient exakt in der Lagerung ist, indem wir ihn auch geplant haben.
Nun bin ich Ingenieur. Ich habe natürlich ein Faible für gut funktionierende Geräte. Und das ist ja ein Meisterwerk der Ingenieurkunst, muss man ja sagen, was das also kann. Und da habe ich keine Angst vor, im Gegenteil, ich fühle mich da hervorragend aufgehoben.
Inzwischen ist die Liege, auf der der Patient liegt, wie so ein Schlitten in die Röhre hineingefahren.
Genau, die Feinabstimmung machen wir jetzt gleich draußen, nachdem das CT gelaufen ist.
Ja, also es gibt Bestrahlungsvoraussetzungen, die werden auch mantraartig wiederholt bei dem Beratungsgespräch. Und ich wiederhole sie jetzt mal, obwohl sie nicht unbedingt erfreulich sind. Blase voll, Darm leer. Und das macht, wenn man das zum ersten Mal hört, einen bisschen Angst, ob man in der Lage ist, das zu schaffen.
Das sieht ja hier aus wie so ein Cockpit fast schon, ne, von einem Flugzeug.
Wir haben hier verschiedene Monitore und wir sehen jetzt sozusagen über unsere Monitore einmal den Patienten und wir sehen gleichzeitig den geöffneten Bestrahlungsplan.
Also im Prinzip geht es jetzt erstmal darum zu gucken, liegt er richtig?
Genau.
Ist die Blase voll genug?
Genau.
Und ist der Darm leer genug?
Genau.
Muss viel justiert werden?
Nein, überhaupt nicht. Ja, ich bin Manny Wendland und bin eine MTR hier in der Uniklinik Köln.
Ich sehe verschiedene anatomische Strukturen und sehe eben, dass die Prostata perfekt in unserem Bestrahlungsfeld liegt. Ideale Bedingungen, wir können starten, Frau Wendland. Vielen Dank.
Dann muss ich eigentlich nur 2 Knöpfe drücken, heißt so eine Art Warm-up. Und dann direkt starten.
Jetzt läuft die Behandlung und man sieht auch so einen gelben Balken, der schiebt sich langsam von links nach rechts, wird immer größer. Und da sieht man, die Behandlung dauert gar nicht lange.
Nein, überhaupt nicht lange. Also hier haben wir einen Timer von 1,8 Minuten.
Der Beschleuniger oder der Bestrahlerkopf rotiert dynamisch, also er fährt um den Patienten rum und dabei fahren Bleilamellen auf und zu und formen so ein sogenanntes dynamisches Feld.
Hälfte haben wir geschafft. Wir fahren 2 komplette Bögen, also 2 Kreise. Wir sind jetzt einen Kreis komplett rumgegangen und jetzt geht es einmal wieder zurück.
Die Liege ist inzwischen schon wieder rausgefahren aus der Röhre. Der Patient sehe ich auf dem Bildschirm, macht sich fertig, steht auf. Das war's.
Genau, der kennt das. Das war's jetzt tatsächlich schon. Er geht jetzt wieder in die Umkleide, zieht sich wieder komplett an und kann dann nach Hause gehen.
Mittlerweile komme ich gar nicht ungern hier morgens hin. Also ich habe die Ängste abschütteln können und ich finde, dass das hier hervorragend geregelt ist. Vor allen Dingen herrscht hier ein Ton, der den Patienten sehr entgegenkommt.
Ja, vielen Dank.
Mein Kollege Martin Winkelheide hat Walter Kogel bei seiner Bestrahlung an der Uniklinik Köln begleitet. Herr Kogel hat ja schon ein paar Sitzungen hinter sich, haben wir gerade gehört. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Über die Aufklärung zu Beginn einer Strahlentherapie haben wir schon gesprochen. Was ist denn dann der nächste Schritt?
Ja, in dem Gespräch gerade hat sich ja schon angedeutet, es steckt Hightech und viel Individualisierung in der Durchführung einer Strahlentherapie. Und bevor der Patient das erste Mal sich auf den Bestrahlungstisch legt, muss die Bestrahlungsplanung erfolgen. Das ist ein entscheidender Schritt. Wir haben andiskutiert, ich brauche bestimmte Wirkungen am Tumorgewebe, ich will aber möglichst wenig Wirkungen an den gesunden Geweben. Und seit den 1990er Jahren ist es Standard in Deutschland, dass in der Regel zur Planung einer Strahlentherapie ein sogenanntes Planungs-CT durchgeführt wird, also eine Computertomographie, eine Schnittbilduntersuchung, die deswegen Planungs-CT heißt, weil die Patienten zu diesem Zeitpunkt schon in der gleichen Position liegen, wie sie später auch bei der Bestrahlung liegen werden. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir bei jeder einzelnen Bestrahlungssitzung, wie gesagt, es sind meistens zahlreiche Portionen, auf die die Strahlendosis aufgeteilt wird, auch das gewünschte Gebiet korrekt treffen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jemand im Bereich der Lunge bestrahlt wird oder im Bereich der Brust, die Person liegt auf dem Rücken auf dem Tisch und die Arme werden nach oben genommen und auf eine Armhalterung gelegt. Bei der Bestrahlung im Beckenbereich liegt man meistens auch auf dem Rücken und die Arme werden auf der Brust verschränkt und es wird was Bequemes unter die Beine gelegt. Also erstmal eine stabile Position, die die Patienten auch so 10 bis 15 Minuten aushalten können. Manchmal hat jemand auch starke Schmerzen oder er hat eine Lähmung. Dann muss man erstmal ein bisschen testen, was ist eine gute Lagerung. Und in dieser Position wird dann der Bereich, der später behandelt werden soll, gescannt mit dem CT. Und daran schließt sich die Bestrahlungsplanung an. Das dauert meistens so, ich würde sagen, 2-3 Arbeitstage. Das heißt, für den Patienten geht es noch nicht sofort weiter. Und in der Zeit arbeitet aber das Team, die beste Lösung für den Patienten oder die Patientin zu ermitteln, die gewünschte Strahlendosis in den Tumor zu bringen und maximale Schonung für die umliegenden Organe zu erreichen. Und da arbeiten die Ärztinnen und Ärzte der Strahlentherapie sehr eng zusammen mit den Medizinphysik-Teams. Jede Strahlentherapie-Klinik oder Abteilung hat sogenannte Medizinphysik-Experten. Das sind speziell ausgebildete Physiker oder sogar Personen, die ein Studium der Medizinphysik direkt absolviert haben. Und die Ärztinnen und Ärzte müssen dann an den Bildern mit der Maus Schicht für Schicht das Zielgebiet einzeichnen, die gesunden Organe einzeichnen, die geschont werden müssen. Da allerdings kommt die KI, die künstliche Intelligenz, schon mit ins Spiel. Und die Physikteams ermitteln dann, aus welchen Richtungen, mit welcher Variante bringe ich am schonendsten die Strahlendosis in dieses Gebiet.
Das heißt, welche Varianten gibt es dann? Dass man aus verschiedenen Richtungen bestrahlt, dass man seltener, aber intensiver bestrahlt, häufiger, aber mit kleineren Dosen?
Also es sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. Wie teile ich die Dosis in die Portionen auf und wie bringe ich pro Portion die Dosis in das Zielgebiet? Zur ersten Frage. Es ist üblich, dass die Strahlentherapie auf relativ kleine Einzelportionen aufgeteilt wird. Bei vielen Krebsarten sind ungefähr heutzutage, oder sagen wir früher, waren meistens 5 bis 7 Wochen mit 5 Bestrahlungssitzungen pro Woche im Spiel. Man hat bis vor 10 bis 15 Jahren auch gedacht, je kleiner die Portionen sind, desto noch schonender wird die ganze Sache. Wir wissen aber heute bei einigen häufigen Krebsarten, vor allem beim Brustkrebs, beim Prostatakrebs, dass es teilweise nicht unbedingt schlechter ist, wenn wir zum Beispiel statt 25 15 oder 16 Sitzungen machen. Oder beim Prostatakrebs zum Beispiel statt 35 in bestimmten Situationen auch nur 20. Das heißt, das ist erstmal die Abwägung, welches Dosiskonzept ist empfehlenswert. Dann ist die Frage, wie bringe ich die Dosis ins Zielgebiet? Vor 30 Jahren hätte man gesagt, okay, ein Prostatakrebs bestrahle ich aus 4 Richtungen, von vorne, von hinten, von links und von rechts und nehme das Gebiet sozusagen aus 4 Richtungen ins Kreuzfeuer. Damit habe ich ein geometrisches Areal, so eine Art Quader, was eine bestimmte Dosis bekommt. Das ist natürlich nicht sehr gut angepasst an das Gebiet, was man eigentlich behandeln möchte. Und seit ungefähr dem Jahr 2000, 2005 verwenden wir weltweit, aber auch in Deutschland, eine Methode, die ist eigentlich in Deutschland auch erfunden worden, am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, bei der man aus sehr vielen Richtungen bestrahlt und aus jeder Richtung mit verschiedenen Segmenten, also Teilfeldern, die Dosis in das Gebiet reinbringt. Und damit erzeugt man sehr individuelle Dosisverteilungen, die sehr gut zu dem passen, was man eigentlich behandeln will. Wir haben gerade im Beispiel gehört, der Strahlerkopf dreht sich in einer Rotation, also in einer Drehung um den Patienten herum. Das ist die modernere Form dessen, was ich gerade bezeichnet habe, als aus verschiedenen Richtungen. Der Strahlerkopf bleibt gar nicht mehr stehen. Er dreht sich in einer ganzen Rotation 360 Grad um den Patienten. Währenddessen ist die Strahlung angeschaltet und in dem Strahlerkopf bewegen sich Bleilamellen, die festlegen, was in diesem Moment bestrahlt wird und was nicht. Also sehr viel Dynamik, sehr viel Technik, sehr viel Software und auch schon künstliche Intelligenz in diesem Prozess der Planung.
Um ein möglichst gutes Ergebnis, eine schonende Bestrahlung sicherzustellen, kann man denn zwischen den einzelnen Sitzen oder im Verlauf dieser Behandlung schon sehen, wie gut das funktioniert? Also ob ein Tumor zum Beispiel kleiner wird dadurch?
Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben einen bestimmten Tumor, jetzt nicht Strahlentherapie als Sicherheitsmaßnahme, wo vielleicht der Tumor schon durch eine OP entfernt wurde, sondern ein Tumor, vielleicht ein Lungenkrebs, der etwas fortgeschrittener ist und nicht operiert werden kann aufgrund seiner Größe und seiner Lage. Und dieser wird mit einer Strahlentherapie zum Beispiel über 33 Sitzungen in 6,5 Wochen behandelt. Viele der Patienten bekommen gleichzeitig eine Chemotherapie. Dann sprechen wir von einer Radiochemotherapie. Und so ein Tumor wird erwartungsgemäß nicht nach den ersten 2, 3 Bestrahlungen, aber nach den ersten 3, 4 Wochen doch häufig schon eine Reaktion zeigen im Sinne von, er schrumpft zusammen, er wird kleiner. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch die Bestrahlungstechnik daran anzupassen, denn dann kann man in den meisten Fällen auch das sogenannte Zielgebiet oder Zielvolumen kleiner machen und damit die Bestrahlung schonender. Das hat man früher, das ist ein alter Begriff, als Shrinking Field Technik bezeichnet. Also das Strahlenfeld ist geschrumpft und hat sich verkleinert. Und das bedeutet zum Beispiel bei dieser Form des Lungenkrebs, dass häufig nach sozusagen in der Mitte der Therapie nach 3, 4 Wochen ein neues CT gemacht wird.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Walter aus Norddeutschland. Guten Tag, Herr Walter.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Vordermark.
Sehr gern.
Bei mir wird jetzt ein Lymphknoten, Prostata-Rezidiv im Beckenbereich bestrahlt. Gleich habe ich meine 28. Bestrahlung. Frage, wie kann ein Erfolg dabei gemessen werden? Also mir wurde jetzt gesagt, da ich auch noch jetzt 3 Jahre lang alle 3 Monate einen Testosteron-Killer Spritze bekomme, dass erst nach Ablauf von 3 Jahren man das sagen könnte. Erst dann könnte man den PSA-Test wieder wissen. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt nach Ende der Bestrahlung bald sehen könnte, ob das einen Erfolg hatte.
Herr Vordermark, da ist eine ganze Menge drin. Vielleicht sortieren wir mal.
Ja, guten Morgen erstmal, Herr Walter. Vielen Dank für die Frage. Ich habe schon so ein bisschen überlegt, was alles mit drin steckt. Also Sie haben einerseits gesagt, es liegt ein Rezidiv, also ein Rückfall vor. Das heißt, ich vermute, Sie hatten in der Vorgeschichte eine Vorbehandlung, ja, wahrscheinlich in Form einer Operation, genau, bei der die Prostata entfernt wurde. Ja. Man geht dann nach einer solchen Operation in die Nachsorge. Und es ist ja zunächst mal das Gute beim Prostatakrebs, das Gute in Anführungszeichen, dass wir hier einen sehr guten sogenannten Tumormarker haben. Man denkt es zwar, oder die Patienten fragen das oft, gibt es einen Tumormarker, kann ich im Blut sehen, was los ist? Und das ist bei den meisten anderen Krebsarten schwierig bis eher nicht gut möglich, aber beim Prostatakrebs haben wir den sogenannten PSA-Wert. PSA heißt prostataspezifisches Antigen und es ist ein Eiweiß, was von den normalen gesunden Prostatazellen und von den Prostatakrebszellen gebildet wird. In der Nachsorge ist deswegen dieser Wert sehr gut, weil wenn die Prostata raus ist und der Krebs damit komplett raus ist, muss der Wert im Prinzip null sein. Und oft oder manchmal kommt es dann in der Nachsorge dazu, dass der Wert wieder hochgeht und dann fängt man an zu suchen, wo könnte ein solches Rezidiv oder also ein Rückfall liegen. Und anscheinend war es bei Ihnen dann so, dass sich ein Lymphknoten im Beckenbereich als Ursache gezeigt hat für einen solchen PSA-Anstieg. Oft werden dann auch weitere bildgebende Untersuchungen gemacht, zum Beispiel das sogenannte PSMA-PET, also eine spezielle Untersuchung in der Nuklearmedizin, wo nochmal spezifisch nachgeschaut wird, ist in den Lymphknoten was, ist im ehemaligen Prostatagebiet was, ist woanders was im Körper. Und das hat sich bei Ihnen dann anscheinend auf diese Lymphknoten fokussiert. So, jetzt kommt die Therapie ins Spiel. Man macht eine Strahlentherapie, um die Krebszellen in diesem Lymphknoten abzutöten. Teilweise werden dann auch noch andere Risikogebiete, wo vielleicht auch Tumorzellen sein könnten, die man aber nicht sieht, auch mitbehandelt. Und jetzt kommt diese Hormontherapie ins Spiel. Sie haben gerade das Wort Testosteron-Killer benutzt. Also das Wort habe ich noch nie gehört. Aber ich verstehe die Wahrnehmung von so etwas. Also es wird das männliche Hormon, das Testosteron blockiert oder unterdrückt. Das hat eine zusätzliche Wirkung gegen die Krebszellen, aber bedeutet, dass dieser PSA-Wert auch runtergedrückt wird. Der würde wahrscheinlich auch auf Null gehen, wenn Sie nur den Testosteron-Killer nehmen würden und gar nicht bestrahlt werden würden. Und als Patient fragt man sich dann, Moment, ich habe jetzt 3 Jahre Blindflug, das ist ja Ihre Frage. Und diese Frage kommt oft. Es ist aber vorteilhaft für die Behandlung und für die Aussichten, durch die Behandlung wieder tumorfrei zu werden, wenn man das so macht und nicht vorher nervös wird und sagt, okay, ich gehe mit der Hormontherapie raus und guck mal, wie ist denn der PSA-Wert ohne diese Therapie. Das heißt, es ist sehr häufig leider die Situation, dass wir es empfehlen müssen, auch wenn es psychologisch schwierig ist. Man ist in einer Grauzone, man weiß nicht, wo man steht. Andererseits, der Wert ist dann vielleicht null oder fast null, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Aber das müssen wir auch in der Strahlentherapie sehr oft dem Patienten sagen, so von dem, was wir jetzt machen am Ende einer Bestrahlungsserie, was das gebracht haben wird, sehen wir erst, wenn diese Hormontherapie wieder beendet sein wird. Und das sind oft 2 Jahre oder 3 Jahre. Dann braucht es noch ein paar Monate, bis die wieder sozusagen nicht mehr nachwirkt. Und dann hat man den echten PSA-Wert und sieht, was man erreicht hat. Also dieser Blindflug ist schwierig. Manchmal gibt es Überlegungen, kann man vielleicht vorher nochmal so ein PET machen? Dann müsste man aber wieder für einige Monate eigentlich die Hormontherapie wieder rausnehmen. Das ist dann eigentlich auch genauso nicht so sinnvoll, wie sie anderweitig zu unterbrechen. Also so richtig kommt man aus dieser Sache nicht raus. Wenn man die optimale Wirkung der Gesamttherapie haben will, muss man eigentlich schon diese Hormontherapie mitnehmen. Ob es jetzt vielleicht 3 Jahre oder auch nur 2 Jahre sein müssten, das könnte man vielleicht nochmal besprechen.
Herr Walter, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Geduld.
Und Dankeschön und ich mache mal einen Blindflug.
Ja, viel Erfolg dafür. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Danke, gerne.
Wir haben Herrn Hoffmann aus Hagen in der Leitung. Hallo, Herr Hoffmann.
Hallo, grüße Sie.
Auch bei Ihnen geht es um die Bestrahlung eines Prostatakarzinoms, richtig?
Ja. Bei mir wurde also im Februar, nachdem ich Probleme mit dem Wasserlassen hatte, vom Urologen erstmal mit Tastuntersuchung Verdacht auf ein Prostatakarzinom geäußert. Der schickte mich dann zum MRT, da wurde eine Biopsie gemacht und das bestätigte dann, dass ich sogar ein High-Risk-Prostatakarzinom habe, von dem ich aber soweit bis jetzt nichts spüre, außer eben, wie gesagt, diese Probleme beim Wasserlassen. Mittlerweile wurde auch ein PET-CT durchgeführt und da wurden Metastasen an den unteren Lymphknoten festgestellt. Es wurde abgeraten von der Operation. Mir wurde erklärt, dass dabei es zu Inkontinenz kommen kann, wenn der Schließmuskel von der Blase verletzt wird und trotzdem vielleicht dann das Problem nicht wirklich gelöst werden konnte. Deswegen wurde so eine Hormonentzugstherapie, wie der Patient eben sie erwähnt hat, und eben eine Bestrahlung empfohlen. Und meine Frage wäre jetzt einmal, was soll bestrahlt werden? Die Prostata selbst und die Metastasen, beide. Und auch zu der Hormonentzugstherapie hätte ich noch eine Frage. Die soll bei mir immer nur so wochenweise durchgeführt werden. Warum nicht kontinuierlich?
Sie meinen, da muss ich, glaube ich, kurz nachfragen. Sie meinen, Sie bekommen nur in größeren Abständen eine Dosis von dem Medikament?
Also das sind Tabletten, die habe ich eine Woche auf Anraten des Urologen genommen. Dann habe ich so eine Depotspritze bekommen, die 3 Monate lang diese Wirkung machen soll. Und dann wieder eine Woche. Und dann erstmal nicht, ohne dass ich jetzt so genau verstehe, warum, intermittierend. Das wäre also auch noch eine Frage, okay. Aber vielleicht an einen anderen Experten.
Okay, das ist jetzt sehr detailliert, Herr Vordermark.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Frage und auch für den Bericht über Ihre Krankheitsgeschichte bisher. Sie haben auch so ein bisschen ja die Diagnosestellung beschrieben. Schon allein, dass das Ganze über Wasserlassen Probleme festgestellt wurde, hat für mich schon so ein bisschen das Signal drin gehabt von Anfang an, dass es vielleicht eine etwas fortgeschrittenere Erkrankung gewesen sein könnte. Und dann haben Sie selber gesagt, ein Hochrisikoprostatakarzinom. Also das Risiko beim Prostatakarzinom ergibt sich für uns aus 3 Faktoren. Wie viele Areale der gesamten Prostata sind betroffen? Wie hoch ist dieser PSA-Wert im Blut, also dieser sogenannte Tumormarker? Und dann gibt es noch die sogenannte Bösartigkeit der Tumorzellen. Sie haben ja erwähnt, es wurde eine Biopsie, also eine Probeentnahme durchgeführt. Und da gibt es den sogenannten Gleason-Score. Das ist ein Wert, der bewegt sich meistens zwischen 6 und 10. Und da waren Sie möglicherweise auch schon in einem höheren Bereich. Und dazu passt es dann leider letztlich, dass auch bei dieser PET-CT-Untersuchung, wo man also den ganzen Körper nochmal gescannt hat, wo sind noch Tumorzellen feststellbar, dass da auch schon Lymphknoten betroffen waren, also sogenannte Lymphknotenmetastasen vorlagen. So, das Therapiekonzept kann ich jetzt erstmal gut nachvollziehen. Prinzipiell hat man häufig die Überlegung, OP oder Strahlentherapie beim Prostatakrebs. Da will ich jetzt nicht gleich in alle Varianten einsteigen, aber hier sehe ich es auch so, dadurch, dass es doch ein bisschen fortgeschrittener war und diese Lymphknoten schon betroffen waren, dass eine Strahlentherapie mit Erfassung der gesamten Prostata plus ein kleiner Sicherheitsabstand der befallenen Lymphknoten, die man aus dem PET kennt. In der Regel holt sich der Strahlentherapeut auch die Bilder vom PET dazu und spielt die mit ein für seine Bestrahlungsplanung, überlagert die mit seinem CT, was er selber macht, damit er nochmal genau erkennen kann, wo sind diese betroffenen Lymphknoten, plus aber auch ein gewisser Sicherheitsabstand. Also man muss natürlich auch davon ausgehen, dass vielleicht auch etwas oberhalb oder in der Umgebung dieser sichtbar befallenen Lymphknoten auch Tumorzellen sitzen können. Das mit der Hormontherapie ist erstmal plausibel. Hormonspritze alle 3 Monate, das würde ich als Standard ansehen. In der Anfangsphase kommen oft die Tabletten mit dazu. Dieses Intermittierende kann ich jetzt, wäre vielleicht für einen Urologen da nochmal ein Spezialthema.
Bevor wir hier weiter Fragen beantworten, wollen wir noch auf einen speziellen Anwendungsfall der Strahlentherapie schauen, die Behandlung von Enddarmkrebs. Denn in diesen Fällen wird oft nicht, wie bei den meisten anderen Tumorerkrankungen, zuerst operiert, um den Tumor zu entfernen, sondern der erste Schritt ist oft die Bestrahlung kombiniert mit einer niedrig dosierten Chemotherapie. Über die Vor- und Nachteile dieses Vorgehens möchte ich jetzt mit Professor Thomas Zander sprechen. Er ist internistischer Onkologe an der Klinik 1 für Innere Medizin der Universitätsklinik Köln. Guten Tag, Herr Zander.
Guten Tag.
Guten Tag. Warum ist denn die Behandlungsreihenfolge bei Enddarmkrebs verändert? Also warum bestrahlt man da meist mit als erstes?
Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Das ist, diese Reihenfolge hat sich schon seit mehreren Jahren etabliert, insbesondere weil wir wissen, dass wir dadurch den Rückfall der Erkrankung vor Ort, also im Bereich des Enddarms, deutlich reduzieren können und damit auch die Folgen eines solchen Rückfalls, also sehr schwerwiegende Nebenwirkungen der Erkrankung, gut verhindern können.
Was wären denn Nebenwirkungen, die man da verhindert?
Ja, ich glaube, das können sich viele Patientinnen und Patienten oder Betroffene gut vorstellen. Wenn im Ende des Darms ein Tumor ist, dann sind das insbesondere Themen wie, dass der Stuhlgang erschwert wird, wenn es größer wird, vielleicht auch das Wasserlassen. Und das sind einfach sehr, sehr unangenehme Folgen der Tumorerkrankung. Außerdem ist relativ viel Knochen um das kleine Becken herum, sodass häufig dann auch ein Befall des Knochens vor Ort sein kann, was mit stärkeren Schmerzen verbunden ist. Und das kann man sehr gut verhindern, wenn man eben früh die Strahlentherapie mit einer niedrig dosierten Chemotherapie einsetzt.
Und das Ziel ist dann, den Tumor kleiner werden zu lassen, um ihn besser operieren zu können? Oder kann man die Operation so auch ganz vermeiden?
Ja. Das ist, glaube ich, eine der großen Neuerungen bei der Behandlung dieser Erkrankung, dass wir bis vor relativ kurzem eigentlich immer gesagt haben, die Strahlentherapie oder die Strahlenchemotherapie ist eine Therapie vor der Operation und die Operation kam zwangsläufig. Und seit einiger Zeit wissen wir, dass wir bei einigen Patienten, insbesondere wenn wir anschließend an die Strahlentherapie auch noch für circa 3 Monate eine Chemotherapie machen, bei einigen Patienten der Tumor komplett verschwindet, so gut man das klinisch sagen kann, und man dann gar nicht mehr operieren muss. Und was dabei vor allen Dingen wichtig ist zu wissen, dass wenn der Tumor komplett klinisch verschwunden ist, dass man dann zunächst einmal einfach kontrollieren kann. Bei manchen Patienten tritt er dann vor Ort wieder auf, man kann ihn dann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt operieren.
Gibt es denn ein erhöhtes Risiko für Rezidive, wenn nicht operiert worden ist? Oder kann man sagen, das ist auf Augenhöhe?
Nee, da kann man eben sagen, dass es auf Augenhöhe ist. Wenn man das gut kontrolliert, ist es kein größeres Risiko sozusagen insgesamt für die Erkrankung, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt erst operiert, also dann, wenn der Tumor doch wieder auftritt vor Ort.
Und wenn der vor Ort dann zurückkommt, bestrahlt man dann wieder oder operiert man dann besser?
Nein, wenn der vor Ort wieder zurückkommt, dann ist nicht mehr der Zeitpunkt, um das nochmal zu bestrahlen, sondern dann ist der Zeitpunkt, um das zu operieren.
Mit den entsprechenden Nebenwirkungen?
Genau, das kann dann durchaus Nebenwirkungen haben. Das ist sehr, sehr davon abhängig dann im Detail, wo dieser Tumor ist, insbesondere wie viel Abstand er sozusagen zum Darmausgang hat. Da zählt dann am Ende jeder Zentimeter, macht die Operation letztendlich leichter.
Und es wird ja meistens nach der Bestrahlung noch eine Chemotherapie angehängt, um das Risiko zu senken.
Ja, das ist wieder etwas, das muss dann im Einzelfall sozusagen mit dem Patienten oder der Patientin besprochen werden, weil das sehr abhängig dann davon ist, von Details, wo der Tumor ganz genau liegt und wie groß der Tumor ganz genau ist und ob Lymphknoten befallen sind. Das sind sehr viele Details, die dort heute vorher in der Diagnostik gemessen werden, um genau diese Frage dann gut beantworten zu können.
Über die Behandlung von Enddarmkrebs mithilfe einer Strahlentherapie habe ich mit Professor Thomas Zander gesprochen. Er ist internistischer Onkologe an der Klinik 1 für Innere Medizin der Universitätsklinik Köln. Vielen Dank an Sie, Herr Zander.
Vielen Dank.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben hier einen Hörer in der Leitung, Herr Rinker aus Stuttgart, der passend eine Frage zum Enddarmkrebs stellen möchte, richtig? Guten Tag, Herr Rinker.
Ja, guten Tag, mein Name ist Rinker, wie gesagt. Ich bin 2009 operiert worden, Enddarmkrebs. Es wurde anschließend eine Radioadjuvante, also eine Chemo- und Bestrahlungstherapie durchgeführt. Und ich habe anschließend einen Illustoma gehabt, ein halbes Jahr lang, der dann zurückverlegt wurde, und habe dann festgestellt, dass ich erhebliche Unverträglichkeiten im Bereich der Lebensmittel, der zu mir genommenen Lebensmittel entwickelt habe. Ich habe dann alternierend Verstopfung gehabt, Durchfallerscheinungen, was mir natürlich mit meinem Arbeitgeber erhebliche Probleme bereitet hat, und stundenlang auf der Toilette gesessen und habe von der ärztlichen Seite leider in diese Richtung gar keine Unterstützung erfahren, habe mich dann selber schlau gemacht über Ernährungswissenschaftler und so weiter. Und das Thema ist eigentlich, ich habe es jetzt gerade auch eben entnommen, dass die Reihenfolge heute offensichtlich unterschiedlich ist, dass man eben erstmal die Radiochemo macht und anschließend die OP. Damals war auch wohl ein Dissens zwischen dem Bestrahler und dem Chirurgen. Aber wie gesagt, ich kann nur dazu empfehlen, auch aufgrund von Mitarbeit in einem Krebszentrum, dass man als Patient sich rechtzeitig informiert über Ernährung und so weiter. Und habe jetzt aber auch eine Frage, könnte es sein, dass die Radiologie, die mir ansonsten keine Probleme gemacht hat, könnte es sein, dass dadurch diese Unverträglichkeiten entwickelt wurden? Mittlerweile ist es stark abgeklungen. Ich vertrage wieder viel mehr, aber es ist immer noch sehr behindernd.
Also kann das die Nebenwirkung oder Spätfolge einer Strahlentherapie sein?
Ja, genau.
Ja, guten Morgen, Herr Rinker. Vielen Dank erstmal für die Frage. Die Therapie liegt bei Ihnen ja schon etwas länger zurück. 2009 hatten Sie gesagt, OP und dann anschließend die Adjuvante. Sie haben den Begriff benutzt. Das bezeichnen wir so, wenn es eine Sicherheitsmaßnahme nach OP ist, die adjuvante Radiochemotherapie. Es ist in Deutschland so ungefähr seit 2004, 2005 relativ verbreitet, eher vor der OP auch diese Strahlenchemotherapie zu machen. Aber es gibt auch heute Situationen, wo manchmal man auch vor der OP noch gar nicht weiß, wie ist das Stadium, und erst nach der OP sieht man, es ist ein Stadium gewesen, wo ich die Radiochemotherapie brauche. Also beides gibt es heutzutage auch weiterhin. Ja, die Frage, welche Spätfolge oder welche Nachwirkung kommt jetzt von welchem Therapieelement? Also Sie hatten die OP, Sie hatten vorübergehend ein Stoma, das Stoma wurde zurückverlagert, Sie hatten die Strahlentherapie, Sie hatten die Chemotherapie. Das ist generell schwierig und jetzt nach 15, 16 Jahren erst recht schwierig. Ich glaube, was einfach wichtig ist, auch jetzt für uns als Behandler auch und auch für die Hörerinnen und Hörer, dass man auch mal sieht, okay, wir müssen nicht nur gucken, was ist nach 6 Wochen und nach 6 Monaten, sondern was ist nach 10 Jahren und nach 20 Jahren. Also ich höre es in der Langzeitnachsorge jetzt nicht so oft speziell, es ist mir nicht bekannt als spezielle Nebenwirkung oder Nachwirkung der Strahlentherapie, Unverträglichkeit gegen bestimmte Lebensmittel, aber ich höre sehr oft, dass die Patientinnen und Patienten selber rausfinden, welche Lebensmittel ihnen schlecht bekommen und dass sie diese halt weglassen. Aber spezifisch jetzt ist der Strahlentherapie aus 2009 zuzuordnen, ist, glaube ich, nicht mehr möglich.
Vielen Dank, Herr Rinker. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Klarheit schaffen. Vielleicht vielen Dank, alles Gute für Sie. Vielleicht können wir auch noch mal über langfristige Folgen der Strahlentherapie kurz sprechen. Es gibt ja auch die Sorge, dass Strahlung andere Krebsformen auslösen kann, weil sich ja Erbgut auch von gesundem Gewebe verändert. Ist das eine berechtigte Sorge?
Ja, also die Frage ist gut. Wie wir schon am Anfang, glaube ich, gesagt haben, jede Anwendung von Strahlung in der Medizin braucht eine Begründung. Wir sagen dazu rechtfertigende Indikation. Das heißt, auch ein Röntgenbild der Lunge kann man nicht einfach zum Spaß machen, sondern es muss einen medizinischen Grund haben. Und in der Strahlentherapie kann man natürlich erstmal sagen, naja, der Patient hat ja schon eine Krebserkrankung. Wenn ich jetzt ein sehr, sehr kleines Risiko habe, dass durch die Anwendung der Strahlung ein Risiko entsteht, dass nach 15 Jahren, 20 Jahren dadurch ein Tumor entstehen könnte, dann ist es meistens tatsächlich erstmal im Hintergrund. Aber wir haben natürlich auch manche Krebsarten, die haben eine sehr, sehr gute Heilungschance. Die meisten Patientinnen, die wir mit Brustkrebs zum Beispiel behandeln, wo man sagt, naja, wenn da auch nur ein kleines Risiko ist, könnte das irgendwann ein bisschen eine Rolle spielen. Wir wissen beim Brustkrebs, dass Frauen, die stark rauchen, die sowieso schon ein hohes Risiko für einen Lungenkrebs deshalb haben, dass deren Risiko auch noch ein bisschen gesteigert werden könnte, wenn sie zum Beispiel beim Brustkrebs bestrahlt werden müssen. Und das Extrembeispiel sind Kinder. Kinder mit Krebserkrankungen, das ist zum Glück selten. Viele der Krebserkrankungen haben aber bei Kindern trotzdem eine sehr gute Prognose und wir müssen sehr viel darüber nachdenken, was ist nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. Und da sind wir sehr viel auch selbst an Studien beteiligt, die die Strahlentherapie da etwas selektiver einsetzen. Also kleinere Gebiete, niedrigere Dosis und in bestimmten Fällen bei bestimmten Krebserkrankungen dann auch Konzepte ohne Strahlentherapie bei Kindern.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung aus Norddeutschland. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie wollen auch zu Ihrer Erfahrung mit Strahlentherapie berichten.
Ja, ich hatte letztes Jahr ein Karzinom im Zentrum des Gesichts. Das wurde operiert, Ablatio nasi, dann weiß Herr Vordermark Bescheid. Und weil an den Rändern nicht so weit geschnitten werden konnte, wie eigentlich wie erwünscht, bekam ich dann eine Bestrahlung im Zentrum des Gesichts und aus prophylaktischen Gründen am Hals die Lymphbahn. Und das war in einem Universitätsklinikum und mir wurde gesagt von der Leitung der Strahlenabteilung, dass ich mit keinen nennenswerten Nebenwirkungen zu rechnen hätte und allenfalls in der vorletzten Woche einen trockenen Mund bekäme und dann sollte ich mir Bonschen besorgen. Und das war eine sehr freundliche Aufklärung, aber die war völlig falsch. Ja, ich konnte ab der zweiten Woche nichts mehr essen. Ich kann das jetzt nicht alles schildern. Ich habe zwischen 18 und 20 Kilo Gewicht unkontrolliert abgenommen und mich nur von Frisobit ernähren können, weil ich hatte keine Geschmacks mehr. Ich konnte nichts essen, hatte einen ausgetrockneten Mund. Ich habe einmal eine Olive probiert, die ich ansonsten gerne esse. Das fühlte sich an wie ein Klotz Salz im Mund. Ja, also keine Aufklärung, eine falsche Aufklärung. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Und auch die ganze Begleitung während der Bestrahlung war auch nicht angemessen. Man hatte dann zufällig immer irgendeinen Arzt, oder eine Ärztin, ja, die ganz speziell nach irgendwelchen ganz konkreten Nebenwirkungen fragten. Aber die Nebenwirkungen waren so vielfältig und so massiv, dass das alles nicht ausreichte. Und auch was Dr. Vordermark sagte zum Fatigue, so als kleiner Powernap gewissermaßen im Taxi. Ich hatte 4 bis 6 Wochen. Das schlimmste Wochenende war das Wochenende nach der Bestrahlung, weil die sich ja kumulativ aufbaut. Am Schluss sind die Nebenwirkungen am härtesten. Ich habe fast den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen, morgens 2 Stunden geschlafen, nachmittags 2 Stunden geschlafen. Ich konnte mich nicht konzentrieren, konnte kaum Zeitung lesen. Und ja, und war abgemagert am Ende. Und ich glaube, dass ich gut behandelt wurde, technisch, medizinisch, aber die ganze Aufklärung, die ganze Begleitung bis zum Schluss. Man glaubte mir auch nicht, dass das Schwindel eine Nebenwirkung war. Da wurde gesagt, ja, Sie sind ja auch älter geworden. Ich war da 66. Das ist in Ihrem Alter so. Gehen Sie mal zum Kardiologen. Und der Kardiologe sagte mir, ja, Sie sind topfit und es gibt keinen Grund, dass Sie schwinden. Sie sind jeweils aus kardiologischer Sicht.
Das heißt,
und das wollte ich mal. Ja, also diese Aufklärung und die Begleitung während der Bestrahlung, das muss viel ernster genommen werden. Das muss professionalisiert werden. Ich wurde nie aufgeklärt.
Herr Vordermark, würden Sie sagen, das ist ein unglücklicher Einzelfall oder kommt sowas öfter vor?
Naja, also erstmal vielen Dank für die Schilderung. Daran sieht man erstmal eine Sache, die Patientenperspektive ist die eine Sache und die Perspektive der Behandler ist manchmal eine andere. Der Patient hat eigentlich immer recht, weil er oder sie muss die Symptome und Beschwerden ausbaden. Das, was ich vorhin zu Fatigue gesagt habe, war jetzt erstmal so der Einstieg in das Thema. Wir haben auch sehr manchmal fitte Patienten, die doch wenig belastet sind, die vielleicht ein bisschen Fatigue haben, aber wir sehen natürlich auch andere Ausprägungen. Also wir haben hier einen Tumor, sagen wir mal, im Kopf-Hals-Gebiet und das sind meistens schon ziemlich belastende Therapien mit Ernährungsproblemen, Schluckproblemen und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben mit der Nase, also die Nase wurde im Prinzip operativ entfernt, das ist ja schon mal eine ziemlich heftige Sache, dann ein sehr zentrales Gebiet, was mit einer hohen Strahlendosis behandelt werden muss, da liegt alles Mögliche in der Nähe. Das Gehirn, die Mundhöhle, die Augen, also das ist alles nicht so ganz ohne. Die Ernährung ist sicher erwartbar eine Nebenwirkung gewesen, mit der man eigentlich in der Strahlentherapie auch umgehen kann. Viele unserer Patienten bekommen auch vorbeugend sogar eine Magensonde zur Ernährung, weil man weiß, sie werden in eine Situation vorübergehend reinkommen, wo sie sich nicht gut ernähren können. Tja, die Aufklärung. Also die Aufklärung ist natürlich für uns immer eine Gratwanderung zwischen das Ganze realistisch darstellen, aber auch nicht zu schlecht. Wir können auch nicht im Einzelfall vorhersagen, wie es jetzt beim einzelnen Patienten sein wird. Aber es gibt natürlich für jede Behandlung typische Nebenwirkungen, die wir kennen. Die müssen wir auch erklären und aufschreiben. Das ist wahrscheinlich in dem Fall trotzdem auch erfolgt. Aber die Aufklärung war vielleicht zu optimistisch, muss man sagen.
Dann wünsche ich auch Ihnen alles Gute und vielen Dank für den Anruf und dass Sie uns Ihren Fall hier so ausführlich geschildert haben. Wir haben eine Frage per E-Mail bekommen. Es geht um Nekrosen und eine schwere Fibrose im bestrahlten Bereich nach einer Radiochemotherapie eines Rachentumors. Und Sprach- und Schluckstörungen schränken die Lebensqualität erheblich ein. Der Hörer oder die Hörerin schreibt, er würde diese Therapie lieber nicht nochmal machen. Auch das klingt ja ein bisschen extremer.
Ja, okay, das schließt sich eigentlich an das an, was wir gerade schon angesprochen haben. Also Tumore im Kopf-Hals-Gebiet. Man könnte auch sagen HNO, aber für uns ist das quasi HNO plus Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, also was sich in der Mundhöhle abspielt, das zusammen betrachten wir als Kopf-Hals-Tumore. Und das sind ehrlicherweise meistens Situationen, die von der Ausdehnung des Tumors nicht mehr für eine OP geeignet sind. Manchmal auch Fälle, die schon eine sehr ausgedehnte OP hatten und dann als Zusatzmaßnahme noch, als Sicherheitsmaßnahme eine Strahlentherapie bekommen sollen. Beides ist ziemlich belastend und mit erwartbar ziemlich ausgeprägten Nebenwirkungen und Nachwirkungen verbunden. Und trotzdem bei einem fortgeschrittenen und nicht mehr von der Größe nicht mehr operablen Tumor im Rachenbereich kann die Strahlen- und Radiochemotherapie noch eine einigermaßen gute Heilungschance ermöglichen. Die Frage ist, was wird dann hinterher draus? Sie sagten Nekrose, also abgestorbenes Gewebe, Fibrose, Vernarbung. Ja, man will ja letzten Endes, dass das Gebiet, wo der Tumor sich befunden hat, abstirbt, die Tumorzellen absterben und im Idealfall bildet sich dort gesundes Gewebe, was dann zu einer Heilung führt und hinterher zu einer akzeptablen Funktion. Aber natürlich haben wir auch teilweise Patienten, die halt nicht normal hinterher schlucken können, obwohl sie vielleicht geheilt worden sind von der Erkrankung. Das wäre natürlich trotzdem auch schon viel wert, wo man dann aber schauen muss, okay, welche Ernährungsunterstützung sind möglich, Trinknahrung und manchmal gibt es auch Patienten, die doch längerfristig auch noch über eine Sonde ernährt werden müssen. Also ich habe das als Gratwanderung bezeichnet. Wir sind oft auf einem relativ schmalen Grat einer Abwägung, die wir mit dem Patienten zusammentreffen müssen. Ist eine Heilung möglich? Was ist dafür erforderlich, um diese Chance zu ergreifen? Und was nimmt man dafür an Kauf, dann auch teilweise als Langzeit-Nebenwirkung?
Herr Kandler aus Radolfzell hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kandler.
Ja, ich grüße Sie. Ich habe folgende Frage. Ich wurde vor gut 7 Jahren an der Prostata operiert. Es wurde mir damals schon gesagt, der Krebs ist über die Kapsel hinausgegangen. Es wird bestrahlt werden müssen. Nach der ersten Reha kam ich zurück und da wurde dann auch festgestellt, ich hätte schon eine Metastase in der Schulter. So, okay, dann wurde ich bestrahlt. Und seitdem habe ich eine CMML, also chronische myelomonozytäre Leukämie. Und ich habe zufällig mal auf der Uniklinik Ulm, da bin ich in so einem Monitorprogramm, ich muss monatlich Blut abgeben, um zu schauen, wie meine Thrombozyten sich entwickeln. Wie häufig ist der Fall, dass man nach einer Bestrahlung sozusagen so einen Tick in diese Richtung bekommt? Also, dass die Blutwerte in Richtung Leukämie abdriften können.
Darf ich nochmal nachfragen, wie groß war jetzt der Zeitabstand zwischen der Bestrahlung der Metastase an der Schulter und dem Auftreten dieser CMML?
Vielleicht 3-4 Monate. Es ist meinem Hausarzt aufgefallen, dass meine Werte so schlecht sind. Und dann wurde ich eben in die Onkologie hier in Singen geschickt und die haben 3 Proben abgenommen und es gab 3 verschiedene Laborergebnisse und dann haben sie mich nach Ulm delegiert.
Ja. Okay, also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es da zwischen diesen 2 Sachen einen Zusammenhang gibt. Also wir hatten ja gerade schon das Thema, dass schon auch bösartige Tumorerkrankungen in sehr, sehr seltenen Fällen durch eine Strahlentherapie ausgelöst werden können. Das wäre aber eher so, also erstens ist es sehr selten, dann aber nach 10 Jahren, 15, 20 Jahren gibt es bestimmte Tumorarten, ein Sarkom, ein Weichgewebstumor kann mal eine sehr, sehr, sehr seltene Tumorfolge einer Strahlenbehandlung sein. Aber das halte ich jetzt in dem Fall, diesen Zusammenhang ist, man muss sagen, wenn man schon mal bestrahlt worden ist, wird auch immer viel auf die Strahlentherapie geschoben, also alles, was man vielleicht auch nicht anderweitig zuordnen kann. Aber hier jetzt in dem speziellen Fall wäre mir jetzt aus meiner Erfahrung kein Zusammenhang bekannt.
Also meine Thrombozytenwerte waren vor der Bestrahlung. Ich bin ja schon länger in Behandlung. Die waren dann im Bereich 150, 200. Jetzt bin ich bei 80. Und die sind also ab einem bestimmten Punkt, ich habe es nicht nachgeschaut, ab wann sind die dann wirklich gefallen, dann 100, unter 100 und jetzt pendeln sie zwischen 80, 70, 80, 90.
Okay. Ich sage noch eine Sache, also wir sehen Auswirkungen auf die Blutkörperchen und die Thrombozyten, wenn große Gebiete des Knochenmarks bestrahlt werden, große Abschnitte der Wirbelsäule oder manchmal sogar der ganze Körper bei der sogenannten Ganzkörperbestrahlung, aber bei der Schulter glaube ich nicht.
Vielen Dank auch an Sie, Herr Kandler, und alles Gute für die Behandlung. Wir haben eine E-Mail bekommen und die Hörerin fragt uns, wie es mit der Protonentherapie aussieht. Das sei eine Möglichkeit, um schonender zu bestrahlen. Wie schätzen Sie das ein, Herr Vordermann?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die normale, in Anführungszeichen normale Strahlentherapie, über die wir heute gesprochen haben, wird mit den sogenannten Photonen, PHO, durchgeführt an dem Linearbeschleuniger. Und es gibt eine andere Strahlenart, die Protonen, die, was die reine Strahlenphysik angeht, ganz günstige Eigenschaften haben. Wenn ich aus einer einzigen Richtung einen Tumor im Körper bestrahlen würde, dann würde ich mit den Protonen weniger Dosis im gesunden Gewebe liegen lassen. Mit den modernen Methoden der Photonen, wo ich ja aus sehr vielen Richtungen ein Tumorgebiet ins Kreuzfeuer nehme, ist dieser Effekt nicht mehr so groß. Und wir haben zum Beispiel über unsere Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie, regelmäßig alle paar Jahre Stellungnahmen veröffentlicht, bei welchen Krebsarten nach der Evidenz, also nach der Datenlage aus den weltweiten Studien, die Protonentherapie als vorteilhaft anzusehen ist. Und das sind bisher nur sehr wenige. Das heißt, in einen echten Vorteil für die Überlebenschance, für die Heilungschance oder für weniger Nebenwirkungen ist die Protonentherapie eher bisher bei noch nicht so vielen Krebsarten übersetzt worden. Wo sie eine große Rolle spielt, ist bei den Kindern, aus den Gründen, die wir vorhin schon genannt haben. Also maximale Schonung für jegliche gesunde Gewebe. Dafür ist die Protonentherapie bei den Kindern gut geeignet.
Und vielleicht noch ganz kurz, Frau Kallmeier schreibt uns, dass sie nach einer Bestrahlung wegen Brustkrebs eine besonders empfindliche Haut hat. Sie hat auch die Info bekommen, sie dürfe damit nicht mehr in die Sonne. Was kann sie tun, um die Haut zu schützen, die wohl sehr, sehr schnell empfindlich reagiert?
Ja, also nach einer Strahlentherapie bei Brustkrebs oder am Ende, in der Endphase einer Strahlentherapie bei Brustkrebs gibt es meistens eine leichte Hautrötung, wie ein kleiner Sonnenbrand. Das wird lokal gepflegt. Die Rötung klingt ab. Nach 4-6 Wochen ist vielleicht noch ein bisschen mehr Pigment in der Haut. Also das bildet sich alles schon ein Stück weit zurück. Einen Sonnenbrand sollte man sich nicht unbedingt holen in einem solchen schon bestrahlten Gebiet. Aber man kann sich relativ normal verhalten. Eine Pflege mit einer panthenolhaltigen Salbe würde ich empfehlen. Und ansonsten eine normale Körperpflege.
Das war die Sprechstunde zum Thema Strahlentherapie. Unser Experte im Studio war Professor Dirk Vordermark, Direktor der Universitätsklinik für Strahlentherapie am Universitätsklinikum Halle und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Vordermark. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.